Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
Es ist schon ganz erstaunlich, was sich in vielen Städten so in Sachen Fauna und Flora tut. Die Stadt Rotterdam zum Beispiel, die macht das jetzt im Rahmen ihrer Rooftop-Walks erfahrbar. Unerwartete, repetitive Sounds in einer Stadt, die lange als heimliche Hauptstadt in Sachen Gabba-Techno galt. Wir nehmen sie gleich mit nach Rotterdam und längst nicht nur dahin. Herzlich willkommen im Kompressor. Kritiker der Documenta 15 sehen sich voll bestätigt. Seit dem Wochenende ist dort ein Kunstwerk mit offenkundig antisemitischer Bildsprache zu sehen. Das große Banner mit dem Titel People's Justice des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi hängt, inzwischen verhüllt, am zentralen Friedrichsplatz vor der Documenta-Halle. Auf dem großen Tableau, das wie ein Agitprop-Wimmelbild anmutet, findet sich auch die Karikatur eines Soldaten mit Schweinsgesicht, der ein Halstuch mit Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift Mossad trägt. Versteckt hinter einem grotesken Clown ist außerdem eine Figur mit Schläfenlocke, Hakennase, Wolfszähnen, Zigarre und SS-Runen auf dem Hut zu sehen. Die Wellen der Empörung schlagen hoch bis hin zu Rücktrittsforderungen an die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schaumann. Die israelische Botschaft in Berlin wirft der Schau vor, Zitat, Propaganda im Goebbels-Stil zu befördern. Die Kunsthistorikerin Insa Christiane Hennen hat hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur die sofortige Abnahme des Plakats gefordert und sie ist nicht allein mit ihrer Haltung. Wie jetzt weiter? Diese Frage möchte ich mit dem Historiker Jürgen Zimmerer diskutieren. Er ist unter anderem Professor für Global History an der Universität Hamburg und jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, lassen Sie uns doch gerne noch mal kurz den aktuellen Stand der Debatte sortieren. Welche Positionen stehen sich da gegenüber?
Also wenn man die Geschichte dieser Documenta 15 betrachtet, dann hat man ja sehr frühzeitig Vorwürfe zu hören bekommen. Es handele sich um eine antisemitische Ausstellung, um eine antisemitische Schau. Da ging es vor allem gegen die indonesischen Kuratoren und Kuratorinnen. Dann wurde das im Grunde thematisiert. Es sollte ein Gesprächskreis stattfinden oder eine Gesprächsreihe, die dann abgesagt wurden, weil viele jüdische Teilnehmer zurückgezogen haben. Dann hatte man das eigentlich soweit, glaube ich, halbwegs befriedet. Und Bundespräsident Steinmeier hat ja in seiner Eröffnungsrede dann auf die Grenzen der Kunstfreiheit hingewiesen. An sich ein sehr nicht unproblematischer Vorgang. Und dann hieß es aber, es seien keine antisemitischen Kunstwerke im Grunde in dieser Ausstellung, die ja von mehr als 1000 Künstlerinnen im Grunde bespielt wird. Und dann kam eben dieser Hinweis auf dieses große Banner, das ja auf jeden Fall in 2-3 Motiven eindeutig eine antisemitische Bildsprache eigentlich aufweist. Von daher fühlten sich alle Kritikerinnen eigentlich wieder bestätigt. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, hat die Documenta 15 eine windelweiche Entschuldigung, so kann man es eigentlich gar nicht nennen, eigentlich veröffentlicht, indem sie einfach in Abrede stellte, dass da hier antisemitische Bilder da wären mit der Begründung, das sei nicht antisemitisch intendiert. Nun weiß man aus der Rassismus- und Antisemitismusforschung, dass dieser Hinweis, ich habe es aber anders gemeint, irgendwie so ein Klassiker ist, der Entschuldigung. Ja. Man muss natürlich dann sagen, aber warum habt ihr es so gemalt? Und darüber müsste man jetzt eigentlich ins Gespräch kommen, denn für den Kunstort Deutschland, für die Documenta, die wichtigste Kunstschau ist jetzt der Super-GAU.
Sie sagen ja, Taring Padi argumentieren, das sei ja kulturspezifisch, beziehe sich auf ganz eigene Erfahrungen. Dieses Bild sei Teil einer Kampagne gegen Militarismus und Gewalt, die die Gruppe während der über 30-jährigen Militärdiktatur in Indonesien erlebt hätten. Aber eigentlich ist es ja so, wie Sie sagen, es gibt hier nichts zu beschönigen an der Message, die hier weitergetragen wird und die da lautet, der Jude als orthodoxer Schläfenlockenjude, so eine Karikatur seiner selbst, ist der Nazi von heute. Also wo ist denn da bitte eigentlich der Deutungsspielraum?
Ja, also den Deutungsspielraum, das müssten die Künstler ja selbst klären. Also man ist ja jetzt wirklich in einem Dilemma, auch als Austragungsort und auch als Deutschland, die eben diese Schau auch mit bezahlt, dass man natürlich sagen kann, wir wollen ja Kunstfreiheit hochhalten. Wir können ja auch nicht all die Dokumentarchefin sagt ja, ich gehe ja nicht alle Bilder durch und kontrolliere, was drauf ist. Das würden wir ja auch nicht wollen, wenn wir diesen Grundsatz, das hat auch Bundespräsident Steinmeier, glaube ich, nicht zu Ende gedacht, wenn man dann anlegen würde, dann müssten wir auch akzeptieren, dass vielleicht irgendjemand unsere Kunst zensiert in einer Richtung, hinter der wir nicht mehrheitlich als Gesellschaft stehen, was wir jetzt bei antisemitischen Darstellungen ja machen. Mhm. Bei Mohammed-Karikaturen schaut schon anders aus. Da haben sich dann die Lager sehr schnell vermischt oder gewechselt, die für Kunstfreiheit sind. Das heißt, ich glaube, man müsste jetzt sagen, ja, wir nehmen euch ernst, wir akzeptieren, ihr habt es nicht antisemitisch intendiert. Erklärt uns, warum ihr es eigentlich gemalt habt. Wieso ist in Indonesien diese Bildsprache, also wie kommt das auf dieses Bild, wenn es euch gar nicht um Jüdinnen und Juden ging, wenn es euch gar nicht um dieses Thema gibt, warum benutzt ihr dann diese Symbolik? Ja. Und ich glaube, da liegt jetzt eine große Chance drin für die Documenta 15, denn die wird jetzt definiert über dieses Bild, dieses riesige Bild, das abgehängt wird, also verhüllt wird. Es soll nicht ich würde das Beseitigen des Bildes, das Abhängen des Bildes für einen großen Fehler halten. Das ist der entscheidende Moment. Documenta 15 wird immer an diesem Moment jetzt gemessen. Mhm. Das bestimmt die Documenta. Das muss hängen bleiben, das wird verhüllt. Und jetzt muss man sich fokussieren und sagen, wie konnte es dazu kommen? Und dazu kommen wir ins Gespräch mit allen Beteiligten. Und eigentlich müsste die Documenta, wenn es die nicht kann, Claudia Roth oder selbst der Bundespräsident jetzt irgendwie die Zügel in die Hand nehmen und sagen, wir fliegen die jetzt nach Deutschland. Wir machen jetzt ein großes Diskussionsprogramm eigentlich darum, wie kommt ihr dazu, das zu malen? Warum glaubt ihr, es ist akzeptabel? Warum sagen wir, es ist nicht akzeptabel? Wir, Deutschland, argumentiert mit den Lehren aus dem Holocaust, aus der Geschichte. Warum akzeptiert ihr diese Lehren nicht? Warum bedeuten die für euch was anderes? Und darüber müsste man eigentlich jetzt ins Gespräch kommen. Denn das ist ja die erste Documenta, die ganz bewusst den globalen Süden und die Stimmen des globalen Südens in den Mittelpunkt stellte. Und das müsste man jetzt tatsächlich weiterfahren.
Wie müsste denn so ein Gespräch konkret aussehen? Also in der FAZ zum Beispiel wird ja schon wieder gemutmaßt, dass sich diese Schau möglicherweise einfach schlicht verhebt an einem Thema, das ein viel zu großes für sie sei. Wie kriegt man das hin, diese Diskussion jetzt einzufangen?
Also das Problem ist natürlich, dieses Thema ist riesig. Und dieses Thema ist ja nicht nur, wir ächten Antisemitismus und wir bekämpfen Antisemitismus. Das finden wir ja hoffentlich alle richtig oder alle innerhalb des demokratischen Spektrums in Deutschland sind sich ja da einig. Und auch im globalen Norden, würde ich sagen. Die Frage ist auch, warum dringt unsere Botschaft, die ja eigentlich eine der Menschenrechte und der Universalität der Menschenrechte ist? Wir wollen nicht, dass Menschen stigmatisiert, verfolgt, ermordet werden aufgrund ihres Judentums, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Geschlechts etc. etc. Warum dringt das nicht durch in Teile des globalen Südens? Warum wird aus dem globalen Süden diese Lehren, wird in Zweifel gezogen, dass der Westen diese Lehren eigentlich gezogen hat? Das sind ja die ganz großen Fragen, wenn wir zu einer globalen Betrachtung kommen. Und das kann sein, dass Documenta 15 das nicht schafft. Also bisher handeln sie ja sehr glücklos, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber es ist eine Aufgabe jetzt für die gesamte Gesellschaft zu sagen, wir wollen in den Dialog treten. Wir müssen in den Dialog treten im globalen Süden. Und jetzt ist der Punkt, Documenta 15 steht für die globale Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie und unserer eigenen Geschichte. Denn es ist ja auch erstaunlich oder symptomatisch, dass der Bundespräsident zwar den Antisemitismus anprangert, aber sich bei seiner Documenta-Rede nicht über die NS-Geschichte der Documenta-Gründer und wesentlicher Künstler eigentlich geäußert hat.
Ein weites Feld. Ein riesiges Tableau mit antisemitischen Karikaturen und die Folgen möglicherweise ja Ausgangspunkt für einen neuen Dialog. Wir haben mit dem Historiker Jürgen Zimmerer über den Fall bei der Documenta 15 gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Herr Zimmerer.
Ich danke Ihnen.
Pandabären gelten gemeinhin als gutmütig, plüschig, eine Spezies vielleicht wie der Bär Balu aus dem Dschungelbuch, nur eigentlich noch viel niedlicher. Die Panda-Pussys, die in einem heruntergekommenen Theater im Berliner Prenzlauer Berg den Aufstand proben, die sind allerdings anders. Sie sind wütend, sehr, sehr wütend sogar. Das Thema Gemütlichkeit oder noch viel mehr Achtsamkeit, das hängt ihnen zum Hals raus und sie können und wollen nicht akzeptieren, dass schon Kinder mit Achtsamkeitstraining weichgespült werden sollen. Das ist ungefähr die Gemengelage im Stück Die Rache der Panda-Pussys, das heute Abend Premiere in den Berliner Sophiensälen feiert. Und mit der Regisseurin des Stücks, Vanessa Stern, sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Kompressor. Juhu.
Hallo.
Ja, Pandas, die im Berliner Prenzlauer Berg leben und dort ihre Konflikte austragen. Wie kommen Sie auf so ein Setting?
Tatsächlich arbeite ich ja schon seit über 10 Jahren autobiografisch, weil ich als Schauspielerin im Theater immer so viel leiden musste. Und dann meinte ich, muss mal meine eigenen Stücke machen, wo ich auch komisch sein darf. Und das Autobiografische hat dazu geführt, dass mein Mann eines Abends von einem Kindergarten-Elternabend zurückgekommen ist und meinte, unsere Tochter darf jetzt in der Kita einen Achtsamkeitskurs belegen, der Happy Panda Training heißt.
Okay, genau. Und deswegen ist auch wahrscheinlich der Feind im Stück der Happy Panda, ne? Was ist das für eine Figur?
Also der Happy Panda, ja, also die Tatsache, dass man zum Happy Panda instrumentalisiert wird, das ist sozusagen der Feind. Also wir personalisieren den Feind nicht.
Was genau stört denn diese Panda-Pussys jetzt am Achtsamkeitstraining? Was haben sie gegen Achtsamkeit?
Ein paar Tage später hat die Partei Die Basis auch vor die Kita ihre Wahlwerbung gesprayt. Und da ist ja eine Säule der Partei Die Basis, die ja aus Querdenkern besteht, auch die Achtsamkeit. Und die zwei Dinge, weil die haben mich interessiert, wie könnten die zusammenhängen? Und bei dieser Achtsamkeit sind sich ja auch erstmal alle immer so einig, dass das ja eigentlich was Gutes ist, dass wir alle achtsam sind und achtsam miteinander umgehen. Und wie das wiederum instrumentalisiert werden kann für politische Zwecke, beziehungsweise wie es entpolitisieren kann, diese Achtsamkeit, das hat mich interessiert, weil ich weil ich das Gefühl hatte bei diesem Happy Panda Training, dass Kinder eigentlich dazu getrimmt werden sollen, schon konzentrierter zu werden und ihre Affekte so zu kontrollieren, dass sie besser funktionieren werden mal in unserer Gesellschaft.
Vanessa Stern, jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen angedeutet, dass Sie auch eben als Schauspielerin lange gearbeitet haben. Sie arbeiten viel als Autorin zur Rolle von Frauen auf der Bühne und Sie haben seit 2010 sogar dieses Krisenzentrum für weibliche Komik am Laufen. Warum? Warum steckt die weibliche Komik in der Krise, beziehungsweise gibt es möglicherweise auch schon jetzt durch Ihre Arbeit Verbesserungen?
Ja, natürlich. Durch meine Arbeit gibt es die Rettung. aber nicht nur durch meine Arbeit, Gott sei Dank. Naja, das ist tatsächlich meine Geschichte, ne, die ich leidvoll erfahren habe, dass ich einfach gesehen habe, okay, wie werden Frauen medial dargestellt nach wie vor und wie ist es mir im Theater widerfahren? Ich musste oft in klassischen Rollen sterben, mich umbringen, weinen, leiden, Männern hinterher leiden, hatte wenig Text und das war sozusagen meine Reaktion darauf, dass ich irgendwann drauf gekommen bin, warum dürfen Frauen eigentlich so wenig komisch sein? Was hat die Komik mit unserer Sicht auf Weiblichkeit zu tun? Ist es vielleicht nicht sexy, komisch zu sein? Hat Komik was mit Macht zu tun? Und das hat mich interessiert. Deswegen hatte ich dazu ein Forschungsstipendium und seither mache ich alles, was ich mache in diesem Rahmen. Auch eben die Rache der Panda-Pussys. Und auch da ist es so, bei Wutkonzepten zum Beispiel, die wir ja untersucht haben, dass es eine bestimmte Sicht auf weibliche Wut gibt, also Schauspielerinnen, die Probleme damit haben, ihre Wut zu artikulieren. Entweder sie wollen dabei sexy sein, weil sich das besser vermarkten lässt, oder sie fangen an zu weinen, weil sie ihre Wut so unterdrücken, weil ihnen als Frau gesagt wurde, also jetzt als heterosexuelle Frau zum Beispiel gesagt wurde, wenn du dich so aufhörst, findest du nie einen Mann.
Das sind nur einige Stereotypen, gegen die sie kämpfen. Es sind aber auch Alter und Behinderung als Themen, die immer wieder in ihre Stücke einfließen. Unter anderem auch über die Ensemblemitglieder selbst. Wer sind diese Panda-Pussys?
Ja, die Altersspanne ist von 18 Jahren bis 73, also ein Altersunterschied von 54 Jahren. Das sind Laien, eine Fridays for Future-Aktivistin. Ich wollte eigentlich Omas gegen Rechts dabei haben, aber die waren so engagiert, damit auf der Straße zu sein, dass sie meinten, sie können nicht auch noch Theater
sowas
machen. Was total gut ist und was auch im Stück behandelt wird, dieses Dilemma, dass man eigentlich immer sich selbst auch in dieser Struktur befindet, dass man dann Theater gut genug machen möchte und dann auch wieder nicht auf die Straße geht und für die wirklich wichtigen Dinge demonstriert, um die es dem Pandas ja auch geht. Und ja, Frauen mit Behinderung sind auch dabei vom Theater Tikva. Der Tikva bedeutet ja Hoffnung im Hebräischen. Und das Thema Hoffnung haben wir auch behandelt, weil zum Beispiel Hannah Arendt meint, dass wir blind sind gegenüber den Verhältnissen, wenn wir uns auf die Hoffnung oder die Furcht beziehen, sondern die Wut wäre besser, um der Realität ins Auge zu gucken. Und ich fand es spannend, dass die aus einem Gehege kommen, wie wir es nennen, weil sie ja auch Pandas sind, das den Titel Hoffnung im Namen trägt.
Die Regisseurin Vanessa Stern feiert heute Premiere mit dem Stück Die Rache der Panda-Pussys, eine inklusive, generationenübergreifende Panda-Bambule mit ganz viel Bambus in den Berliner Sophiensälen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und toi 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 für heute Abend.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christiane Abelein.
Die Berliner Autorin Lea Roos fordert, dass das verhüllte Documenta-Werk komplett entfernt wird. Es handele sich um Antisemitismus mit langer Ansage, betonte Roos, die Vorsitzende des Förderkreises für das Berliner Holocaust-Museum ist. Die Verantwortlichen müssten nun klären, wie ein solches Bild überhaupt aufgehängt werden konnte. Auch der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, macht den Veranstaltern der Kunstausstellung in Kassel Vorwürfe.
Ich war mir sicher, dass die Documenta-Leitung und die Kuratorenteam genau hinschauen werden, was da ausgestellt wird. Und dieses Bild ist insofern eine große Enttäuschung und zeigt, dass etwas schiefgelaufen ist.
Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Volker Wissing lehnt als Bundesdigitalminister ein spezielles Gesetz zur Regulierung der Social-Media-Plattform TikTok ab. Es könne keine Lösung sein, dass eingeschränkt oder beschränkt werde, sagte der FDP-Politiker. TikTok steht unter anderem im Verdacht, persönliche Daten von US-Kunden an die Unternehmenszentrale in China weiterzuleiten. Wissing betonte auf einer Konferenz des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger in Berlin, man wolle, dass Digitalisierung in einem Raum der Freiheit und der Transparenz stattfinde. Sonst laufe man Gefahr, eine Summe von Intranetzen zu schaffen und damit ein europäisches, ein chinesisches und ein US-amerikanisches Internet. Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat seine Nobelpreismedaille zugunsten geflüchteter Kinder aus der Ukraine versteigert. Bei der Auktion in New York zahlte ein anonymer Bieter umgerechnet 98,4 Millionen Euro. Karin Bensch.
Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um den höchsten Preis, der jemals für eine Nobelpreismedaille gezahlt wurde. Es könnte gut sein, dass sich der Journalist Muratow damit erneut Ärger in Russland einhandelt. Er lebt dort und ist Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta. Nach mehreren Verwarnungen durch die russische Medienaufsichtsbehörde hatte Muratow entschieden, die Arbeit so lange einzustellen, bis der Krieg in der Ukraine vorbei ist, damit die Zeitung nicht verboten wird.
In Stonehenge haben tausende Menschen die Sommersonnenwende gefeiert. In den vergangenen beiden Jahren war das Fest wegen der Corona-Pandemie lediglich digital begangen worden. Nun kamen nach Angaben der Polizei wieder 6000 Besucherinnen und Besucher an den jahrtausendealten Steinkreis im Südwesten Englands. Einmal am 21. Juni geht die Sonne exakt hinter dem sogenannten Heelstone auf, dem Eingang zu dem Steinkreis. Die Steine sind so ausgerichtet, dass die Sonnenstrahlen genau in die Mitte des Monuments fallen. Wozu die Anlage ursprünglich gedacht war, ist noch immer nicht eindeutig geklärt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer. Hallo. Der Rotterdamer Architekturmonat ist schon seit langem ein echter Geheimtipp in der Planerszene. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal noch ein großes Extra obendrauf, den Rotterdamer Rooftop Walk, nämlich ein Spaziergang über die Dächer der Stadt. Unser Gestaltenkritiker Nikolaus Bernau war dabei. Hallo Nikolaus, worum dreht sich's da?
Ja, salut, hier ist Nikolaus. Es dreht sich eigentlich wirklich darüber, dass man über die Dächer der Stadt gehen soll. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig originell. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Das macht man derzeit in sehr vielen Tourismusprogrammen. Also das gibt man in Paris oder London. Sogar die finnische Stadt Tampere hat das mit einem wunderbaren Dachrundgang über die Fabrikgebäude der Fabrik von Finlayson. Das ist so eine der Gründungsmythen der finnischen Industrialisierung. Von da aus kann man wunderbar in die Wälder und die Seen und eben auch auf die Stadt sehen. Aber in Rotterdam ist das schon mal was sehr Spezielles.
Mich würde so interessieren, also wir halten fest, Dachspaziergänge gibt es in allen möglichen Städten, aber wie müssen wir uns denn die Dächer in Rotterdam vorstellen? Also was ist vielleicht an dieser Stadt das Besondere oder sagen wir an den Dächern von Rotterdam?
Naja, das Spannende ist vor allem, dass Rotterdam selber ja eine reine Nachkriegsstadt ist, weil sie einfach 1940 zerstört wurde von deutschen Bombern und dann nach dem Krieg ganz systematisch hochmodern wiederbebaut wurde. Das heißt, es gibt unglaubliche Mengen von Flachdächern, was für holländische Innenstädte jetzt eher ungewöhnlich ist. Da gibt es ja im Normalfall sehr viele Giebeldächer. Aber in Rotterdam sind es eben wirklich Flachdächer und die hat man untereinander verbunden mit teilweise dramatisch angelegten Brücken, die zum Beispiel über den Coolsingel auch laufen oder lassen einen über den Coolsingel laufen. Das ist eine ganz dünne Konstruktion mit aus Gerüststangen eigentlich, nur schwankt auch ziemlich. Und ja, da muss man eben rübergehen und kann so von Dach zu Dach wandern. Und das macht eben insofern einfach so wahnsinnig viel Spaß, weil man damit nicht nur die Stadt einmal umdreht, eben von oben nach unten guckt, sondern dass man eben auch erlebt, wie viel technische Infrastruktur und wie viel Platz oben auf den Dächern ist, den man allen benutzen könnte und der im Normalfall eben, also im allerbesten Fall, benutzt wird, um irgendwelches technisches Trockengrün anzulegen.
Ja, genau. Also Nikolaus, wenn ich an Rotterdam denke, ich habe auch gerade vorhin schon erwähnt, das gilt bei uns ja so als die Hauptstadt des GABA, also dieser sehr, sehr harten Techno-Spielart. Man denkt wirklich in erster Linie an raue Industrie, eine sehr, sehr roughe Gegend, jetzt auch noch Flachdächer, also besonders malerisch klingt das jetzt erstmal nicht.
Nee, malerisch ist Rotterdam bestimmt nicht. Also es ist eine total faszinierende Stadt. Ich finde es eigentlich mit die spannendste Stadt in den Niederlanden überhaupt. Also Amsterdam ist natürlich wunderschön und man isst gerne in Amsterdam. Aber Rotterdam ist wirklich sehr, sehr dramatisch und sehr bewegt und sehr dynamisch auch. Und es ist wirklich eine Stadt, in der man merkt, wie viel gearbeitet werden muss, um den Wohlstand, den die Niederlande ja haben, um den auch herzustellen in irgendeiner Form. Und das zeigen auch die Häuser sehr, weil es sind eben zum Großteil in der Innenstadt doch Bürobauten, obwohl schon in den 1950er, 60er Jahren von dem Architekturbüro von dem Bruck im Backema, das ist das große zentrale Architekturbüro der Zeit, darüber nachgedacht wurde, wie man zum Beispiel an der Fußgängerzone der Leinbahn eben auch große Wohnbauten ansiedelt. Und das alles jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, das ist das Spannende bei diesem ganzen Laufen über die Dächer, wo dann eben vor allem auch mal klar wird, ja, in Rotterdam hat man eben schon in den 80ern und 90ern angefangen, den Autoverkehr zurückzudrängen. Das heißt, man läuft zwar noch über die großen Schneisen, die der Autoverkehr durch die Stadt, Innenstadt geschlagen hat, aber man sieht unten eben schon unglaublich viel Grün und verdichtete Stadt. Man merkt, wie viel eben Neubau auch gerade für Wohnungsbau stattgefunden hat. Also alles das, worüber wir seit 20 Jahren debattieren, dass es total modern und avantgardistisch sei, nämlich die Neuverdichtung der Innenstädte, das ist dort eben doch sehr passiert. Und man hat ganz viel und intensiv darüber nachgedacht, wie kann man Dächer benutzen? Zum Beispiel dadurch, dass man da oben Gewächshäuser installiert.
Ganz kurze Frage noch, Nikolaus. Wenn du jetzt hier von diesen flachen Dächern so schwärmst, wäre denn so ein Rooftop-Walk bei uns auch denkbar? Ich meine, wir haben ja leider doch in den meisten Städten das Problem, es in erster Linie mit schrägen Dächern zu tun zu haben, oder?
Also das glauben wir zumindest, aber wir vergessen dabei immer und wir ignorieren übrigens auch ganz systematisch, dass der allergrößte Teil unseres Baubestandes ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und von diesem Baubestand ist ein ganz erheblicher Teil selbstverständlich auch mit Flachdächern ausgestattet gewesen oder ist so gebaut, dass man ohne Probleme oben auf den Dächern was machen kann, wenn man eben diese schrägen Dächer, die ja sehr oft sehr heimattümelt sind, wenn man die demontiert und anders verwertet. Und das ist eigentlich das Zentrale, was bei solchen Stadtrundgängen wie dem in Rotterdam deutlich wird. Wir haben ganz große Flächen oben auf den Dächern, mit denen man alles Mögliche machen kann. Und debattiert wird immer nur über Wohnungsbau oder über bestenfalls noch über Gewerbebau. Aber dass man dort oben Tomaten ziehen kann oder dass man dort ganze Sportplätze anlegen kann, dass man Kindergärten oben auf die Dächer verlegen kann, dass man große Leselandschaften dorthin legen kann. Alles dieses wurde in Rotterdam in früheren Architektursommern schon ausprobiert. Das ist eben viel zu wenig debattiert. Das heißt, das Dach als eine weitere Ebene oder die Dachlandschaft als eine weitere Ebene der Stadt, die kann man bei solchen Dachrundgängen ganz toll entdecken. Ja, und das passiert eben gerade auch in Rotterdam.
Also wir fassen zusammen, von Rotterdam lernen heißt Ziegen lernen. An diesem Wochenende sind übrigens wieder spezielle Dach-Roof-Gänge möglich. Oder Sie steigen einfach mal auf Ihr eigenes Dach und wagen von da aus den Rundblick. Niklaus Bernau, ganz herzlichen Dank.
War eine Freude.
Das Hebbel am Ufer in Berlin-Kreuzberg, kurz HAU, ist das Off-Theater Berlins. Zum vierten Mal erkunden die dortigen Theaterleute mit ihrem Berlin-Bleibt-Festival die direkte Nachbarschaft. Das heißt, Bühnentechniker, Musikerinnen und Performancegruppen, die sind dieser Tage an den Mehringplatz gezogen, einem Ort, der ja von großer Geschichte genauso erzählt wie von aktueller Stadtpolitik zwischen sozialen Schwierigkeiten und Gentrifizierung. Ein sehr typischer Ort also für deutsche Großstädte. Mein Kollege Gerd Brendel war vor Ort.
Seit 180 Jahren stehe ich nun hier.
Die geflügelte Victoria, hoch über dem Mehringplatz in Kreuzberg, errichtet zur Erinnerung an den Sieg über Napoleon.
Ich sehe Menschen, wie sie gehen und wie sie stehen, wie sie verweilen. Und wie sie leben?
An diesem Wochenende ist die Siegesgöttin herabgestiegen zu den Menschen auf dem Mehringplatz und spielt mit beim Festival Berlin bleibt, das das benachbarte HAU, das Hebbel am Ufer, mit den Anwohnerinnen veranstaltet.
Der Mehringplatz?
Am Halleschen Tor, als markanter Ausgangspunkt der Friedrichstraße im 18. Jahrhundert entstanden, im Krieg, bis auf die Victoria, komplett zerstört. Nach Plänen von Hans Scharoun, mit Sozialbauwohnungen, mit luftigen Durchgängen und viel Grün Anfang der 70er Jahre wieder aufgebaut. Nach dem Fall der nahen Mauer von der Stadtrandlage in der Mitte der Hauptstadt gelandet. Der Mehringplatz, kinderreichster Kiez Berlins und kaum Spielplätze. Jahrelang Spekulationsobjekt, jahrelang Baustelle. Noch immer ist der frisch bepflanzte Platz rund um die Säule abgesperrt. Aber für Stella Constantinou, Dramaturgin am HAU, ist der Mehringplatz vor allem
die Nachbarschaft von dem Ort, von dem ich arbeite.
Für sie ist
total wichtig zu wissen, wo sind wir, wer sind unsere Nachbarinnen, was interessiert sie, was sind ihre Bedürfnisse, ihre Perspektiven.
Und welche Rolle kann Theater mit seinen Ressourcen spielen für NachbarInnen, die nicht selbstverständlich oft Theaterproduktionen besuchen?
Wir haben gefragt, wenn wir eine Kiezparty organisieren, was würdet ihr gerne dabei haben? Und da kam zum Beispiel, wir würden total gerne Dabke tanzen. Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach KünstlerInnen, die Dabke machen.
Dabke, der Rundtanz, der von der Türkei bis nach Israel in der ganzen Levante getanzt wird und den viele Anwohner aus der Heimat ihrer Eltern und Großeltern kennen. Und so tanzen an diesem Nachmittag zwei Dutzend Menschen vor der kleinen Bühne am Mehringplatz, angeleitet von einem syrischen Choreografen. Danach gehört die Bühne Benz vom Jugendzentrum gegenüber. Eine Musikgruppe hat sogar ihr eigenes Fanmagazin herausgebracht, die Hijabis. Von Hijab, dem Kopftuch islamischer Frauen.
Wir sind eine Band und wir sind hier geboren und sind immer hier in Halsches Tor, also H-Town.
Ja. H-Town?
Ja, genau.
Wohnt ihr auch hier in der Gegend?
Ja, genau, wir wohnen alle hier.
Hanim und die anderen freuen sich auf ihren ersten Auftritt mit ihrem Lied Freunde fürs Leben.
Das Leben ist kalt ohne Freundschaft. Aufeinander aufpassen, niemals alleine lassen.
Was die Mädchen zwischen 12 und 15 allerdings gar nicht leiden können, sind Fragen eines alten weißen Reporters nach Religion und Musik. Zuhören. Statt alte Vorurteile reproduzieren, Raum geben. Darum geht es in diesen Tagen auf dem Mehringplatz. Das Performance-Kollektiv Gobsquad gibt Zufallsbegegnungen Raum und erzählt eine alte Geschichte neu. Ein paar hundert Meter Richtung Norden erinnert auf der Friedrichstraße eine Säule mit zwei überlebensgroßen Porträts eines russischen Rekruten und eines amerikanischen GIs am Checkpoint Charlie an die geteilte Geschichte Berlins. Die Porträts stehen Rücken an Rücken. Was würde passieren, wenn sie sich umtreten, dem anderen in die Augen schauten? Gob Squad lässt zufällige Passanten an ihre Stelle treten. Jetzt sitzen sich die zwei an einem langen Tisch gegenüber.
Was siehst du in deinem Gegenüber?
Fragt die Moderatorin.
Ich sehe eine Frau, die selbstbewusst ist.
Ich sehe sehr viel Neugierde.
Dann sollen die beiden Sätze fortsetzen.
Ich brauche mich selbst zu finden.
Ich träume davon, dass paradoxen Gedanken leben können.
Wer will, kann das Zwiegespräch über Kopfhörer verfolgen. Der Mehringplatz in Berlin, ein ganz besonderer Ort und Heimat für Menschen mit Sorgen und Träumen. Das Hau vor Ort bietet keine großen Spektakel, sondern Theatererfahrung auf Augenhöhe. So wie mit der Performerin mit den Engelsflügeln, die als Victoria von ihrem Denkmal herabgestiegen ist.
Ha! Der Mehringplatz ist fertig saniert, nur der Rasen muss noch wachsen.
Warten Sie doch! Man sieht ihn noch nicht, aber der Rasen ist dran!
Genauso wie die Nachbarschaft. Ein Platz und ein Theater finden ihren gemeinsamen Platz.
Berlin bleibt. Das Festival geht weiter bis zum 2. Juli im Hau, im Hebbel am Ufer in Berlin mit Partys, Konzerten und natürlich Theater.